Als Predigtext für diesen Sonntag ist ein Abschnitt aus dem Jesaja-Buch, Kapitel 49, vorgesehen, dort die Verse 1 bis 6. Dort heißt es: Hört mir zu, ihr Inseln und ihr Völker in der Ferne, merket auf, der Herr hat mich berufen von Mutterleibe an. Er hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß der Mutter war. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht und mit dem Schatten seiner Hand hat er mich bedeckt. Er hat mich zum spitzen Pfeil gemacht und mich in seinem Köcher verwahrt. Und er sprach zu mir: Du bist mein Knecht Israel, durch den ich mich verherrlichen will. Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz, wiewohl mein Recht bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott ist. Und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht bereitet hat, dass ich Jakob zu ihm zurückbringen soll und Israel zu ihm gesammelt werde. Darum bin ich vor dem Herrn wert geachtet, und mein Gott ist meine Stärke. Er spricht: Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, dass du seist mein Heil bis an die Enden der Erde. Amen. Liebe Gemeinde, so ziemlich in der Mitte von unserem Abschnitt steht ein spannungsgeladenes Stichwort, das sich auf die Hauptperson, den Knecht Gottes, bezieht, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen. Das spannungsgeladene Stichwort heißt umsonst. Im Deutschen hat es ja zwei Bedeutungen, die nicht viel gemeinsam haben. Umsonst kann vergeblich und sinnlos und ergebnislos bedeuten, auf der anderen Seite aber auch gratis oder geschenkweise. Im Lateinischen übrigens gibt es dafür extra zwei Wörter. Frustra, das können wir uns gleich denken, was das bedeutet. Das bedeutet vergeblich, frustrierend und eben gratis. Das Wort, das wir ins Deutsche übernommen haben, etwas ist umsonst. Geschenk Gottes. Gnadenhalber, wofür ich nichts kann. Und dieses Stichwort hat in beiden Bedeutungen etwas mit der Hauptperson in unserem Abschnitt, dem Knecht Gottes, zu tun. Aber wer ist dieser Knecht Gottes? Seine Person, das soll unser erster Gedanke sein. Dazu muss man wissen, dass es im Jesaja-Buch eine ganze Reihe von Abschnitten gibt. Immer ist darin vom Gottesknecht die Rede. Der bekannteste Abschnitt ist Jesaja 53 mit dem wunderbaren Spitzensatz: Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Sofort, wenn wir nur diesen Satz hören, beantwortet sich vom Neuen Testament her die Frage schon, wer denn dieser Knecht Gottes ist. Jesus Christus, der für uns ans Kreuz ging, damit wir Frieden mit Gott haben können. In unserem Abschnitt ist das auch angedeutet. Einmal wird der Knecht mit Israel angeredet. Das bedeutet ja Gottesstreiter. Das Wort Israel übersetzt bedeutet Gottesstreiter. Einer, der sein Leben für Gott dran gibt. So wie es eben in dem eben zitierten Vers aus Jesaja 53 ist. Doch während sein Opfertod eben in diesem bekanntesten Gottesknechtstext in Jesaja 53 im Mittelpunkt steht, ist in unserem Abschnitt ganz stark auf den Anfang und das Ende des irdischen Lebenswegs von Jesus abgehoben. Er hat mich vom Mutterleib an zu seinem Knecht bereitet. Und gleich am Anfang ist noch hinzugefügt: Er hat meines Namens gedacht, als ich noch im Mutterleib war. Genau so war's. Noch bevor der Sohn Gottes von Maria geboren wurde, bekam er von Gott durch den Engel Gabriel bekanntlich seinen Namen zugewiesen. Du sollst ihn Jesus heißen. Das heißt, Gott hilft, Gott rettet, soll sein Name sein. Aber auch der Schluss von Jesu Wirken zwischen Ostern und Himmelfahrt ist im Blick. Denn während Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, sah er als seine vorrangige, fast ausschließliche Zielgruppe das Volk Israel an. Das hat er auch so gesagt und auch seine Jünger so angewiesen. Aber dann, als Auferstandener, sagt Jesus auf einmal zu seinen Jüngern: Geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern alle Völker, in Entsprechung zu unserem Abschnitt heute. Er ist das Licht und das Heil bis an die Enden der Erde. Und wie wir das Sonnenlicht nicht kaufen und nicht zahlen müssen, so kriegen wir sein Licht und sein Heil auch ganz umsonst gratis eben. Lassen Sie mich unsere punktuelle Einsicht an unserem Text noch ein bisschen verallgemeinern. Es ist etwas ganz Besonderes, dass man aus diesen Gottesknechtstexten, aber auch aus den anderen Worten des Alten Testaments, mehr oder weniger die ganze Lebensgeschichte von Jesus wie mit einem Puzzle zusammenlegen kann. Am vergangenen Mittwoch haben wir im Konfirmandenunterricht Psalm 22 gelesen. Dort steht: Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand, heißt es da. Haben die römischen Soldaten, die unter Jesu Kreuz um sein Gewand würfelten, vorher den 22. Psalm gelesen? Nie und nimmer. Als heidnische Römer hatten sie vermutlich nicht die geringste Ahnung davon. Und trotzdem haben sie genau nach dem Drehbuch von Psalm 22 und den anderen Puzzleteilen aus dem Alten Testament gehandelt. Ich sage es noch einmal. Man kann aus den Schriftworten des Alten Testaments wie mit Puzzleteilen mehr oder weniger den ganzen Lebensweg von Anfang bis Ende, und ein Stück haben wir heute, den ganzen Lebensweg von Jesus zusammensetzen. Warum ist das so geschehen, dass über 500, 600, 700 und mehr Jahre hinweg so ziemlich alles angesagt wurde, was im Leben Jesu dann geschehen ist? Antwort: Damit jeder, der die Augen nur ein bisschen aufmachen will und sehen will, schon durch dieses Wunder der Prophetie, das einmalig ist unter den Religionen, ablesen kann: Jesus und kein anderer ist der einzigartige Knecht Gottes, den Gott zum Heil der Menschen eingesetzt hat. Der Gottesknecht, wer ist Jesus Christus? Unser erster Gedanke. Und unser zweiter Gedanke: sein Auftrag. Wir sagten es schon, sein Auftrag bestand darin, Licht und Heil zu den Menschen zu bringen. Licht für den Weg und Heil als Ziel. Gratis, umsonst, wie das Sonnenlicht. Doch auch die negative Erfahrung mit dem Umsonst im Sinne von vergeblich war Jesus durchaus nicht fremd. So war das in Kapernaum, wo Jesus eine Predigt im jüdischen Gotteshaus der Synagoge hielt, wo Jesus besonders deutlich die Bedeutung seiner Person als Retter in die Mitte stellte. Diese Rede gefiel vielen Zuhörern nicht, so ist ausdrücklich vermerkt. Von da an wandten sich viele von ihm ab, kann man in Johannes 6 nachlesen, sodass Jesus seinen engsten Kreis, die 12, schon sehr traurig fragte: Wollt ihr auch weggehen? Wollt ihr jetzt auch gehen? Fast meint man, Jesu Gedanken unseren Text lesen zu können. Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz. Und trotzdem, sein himmlischer Vater hatte ihm eine Stimme und eine Sprache mitgegeben, die man nicht so leicht abschütteln konnte. Was er sagte, traf den Nerv, traf wie ein Pfeil ins Zentrum, wie es in unseren Versen heißt, sodass die Folgen unverkennbar sind. Am vergangenen Mittwoch war ich in unserem Kindergarten und da war Elternabend. Und da gab es zu Anfang, Frau Meier ist auch da, da gab es am Anfang eine Vorstellungsrunde mit Kinderschuhen. Und ich durfte ein Grußwort beisteuern. Dazu zog ich auch Kinderschuhe heraus. Die habe ich jetzt extra nochmal mitgebracht. Nämlich römische. So sahen die aus. Original römische. Nachgemacht, aber so sahen sie wirklich aus. Und habe darauf hingewiesen, es kommt schon darauf an, in welchen Schuhen unsere Kinder stecken. Denn damals, bei den Römern zur Zeit Jesu, war es üblich, dass überzählige Kinder noch winzig klein einfach ausgesetzt wurden. Wenn sie Glück hatten, wurden sie von jemandem mitgenommen und hatten dann ein Sklavenleben vor sich. Das war römische Praxis, das war römischer Alltag, an denen niemand einen Anstoß nahm. In diesen Schuhen wollte ich als Kind nicht stecken. Und dann habe ich noch einen anderen Schuh gezeigt. Den habe ich auch dabei. So einen Jesus-Schuh. Der hat eine ganz andere Spur gelegt, dieser Jesus. Mit dem, wie er vorangegangen ist. Er hat zum Beispiel das Wort gesagt, wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Er hat sich mit den Kindern identifiziert, heißt das. Einfach auf eine Stufe gestellt. Der nimmt mich auf, den 30- oder 35-Jährigen. Und dann habe ich weiter erzählt, dass der überzeugte Christ Nikolaus vom 6. Dezember, er saß dafür für seine Überzeugung auch im Gefängnis, einer der ersten war, der so ausgesetzte Kinder von der Straße aufsammelte, Kinderheime baute und christliche Pflegerinnen anstellte. Und als das Römische Reich christlich wurde, wurde die ganze menschenverachtende Aussetzerei verboten. So hat das Wort von Jesus, wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Eine Spur gelegt, eine neue Spur gelegt, das war ganz anders als das übliche Licht für den Weg. Und so könnte man noch viele Beispiele sagen. So kamen die Menschen drauf und es hat den Weg erhellt. Sie haben auch Christen viele Fehler gemacht, das sei gar nicht in Abrede gestellt. Aber wo sie der Spur Jesu gefolgt sind, ist Licht ins Leben gekommen. Das kann man so sagen. Und so wirkt sein Licht bis heute und weist Menschen den Weg in seinen Fußspuren. Etwa das Ehepaar Jens und Eva Weilan, die als Spezialisten im Operationssaal mit christlichen Fachleuten international in Kenia sind. In ihrem Krankenhaus dort hat es gebrannt, doch sie versehen ihren Dienst im OP weiter. Unvorstellbares kommt dort immer wieder auf sie zu. So holten sie einem 3-jährigen Mädchen 1 Kilogramm Würmer aus dem Dünndarm. 1 Kilogramm Würmer. Einem anderen einen Nagel aus der Luftröhre, um nur 2 und nicht die schlimmsten Beispiele zu nennen. Jedes Jahr zu Weihnachten, wenn wir uns besonders bewusst machen, dass Jesus als das Licht in die Welt gekommen ist, unterstützen wir diese Arbeit im größten Weihnachtsgottesdienst, indem wir ein Opfer für Hilfe für Brüder geben, wozu auch christliche Fachkräfte international dazu gehört. Doch nun der 3. Gedanke zum Knecht Gottes unter der Überschrift »Sein Lohn«. Kommt auch im Text vor. Vorher, als wir von seinem Auftrag sprachen, sagten wir, er schenkt Licht für den Weg und Heil als Ziel. Den ersten, den er ganz umsonst mitnahm zum vollen Heil, das war der Verbrecher, der neben ihm am Kreuz hing. Als der sich bittend an Jesus wandte, bekam er die Antwort, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist seine Beute. dass er Menschen zu sich versammelt in seinem Reich. Und bei dem einen blieb es nicht. Im anderen Gottesknechtslied in Jesaja 53 heißt es, er wird die vielen zur Beute, zum Lohn haben. Ich muss dabei besonders an Johannes Rebmann aus Gerlingen bei Stuttgart denken, der zufällig in Anführungszeichen auch den Kilimandscharo, den höchsten und schneebedeckten Berg Afrikas, entdeckt hat bei seiner Missionsarbeit. 29 Jahre, länger als ich in Heidelberg bin, hatte er unter großen Entbehrungen in Ostafrika aus. Doch was den Missionaren dort, auch Ludwig Krapf aus deren Dingen bei Tübingen, den Mut raubte, war die absolute Gleichgültigkeit der einheimischen Menschen. Voller Enttäuschung schrieben sie sogar an ihre Missionsgesellschaft heim, nach 25 Jahren scheinbar vergeblich. Nach unserer Überzeugung ist die Zeit für eine Missionierung Afrikas noch nicht gekommen. Doch diesmal bewies die Missionsleitung den längeren Atem und die größere Ausdauer im Glauben und zog die zwei nicht zurück. Da auf einmal unter dem Einfluss äußerer Not wurden die Herzen offen für Jesus Christus und bald schon versammelte sich eine kleine Gemeinde um diesen Rebmann. Als diese Gemeinde ihren ersten englischen Choral anstimmen konnte, es gab noch keine einheimische christliche Lieder, liefen diesem Missionar nach 29 Jahren die Tränen über das abgearbeitete Gesicht. Scheinbar vergeblich und doch nicht. Auch wenn bei dem, was wir heute im Namen Jesu in seiner Liebe zum Bau seiner Gemeinde tun, manchmal scheinbar viel vergeblich ist, gilt trotzdem, dass nicht vergeblich unseres Abschnitts und unisono auch des Neuen Testaments, dort steht das Gleiche. So ist auch kein Gebet, zum Beispiel für den Lebensweg dieser unserer Konfitreikinder, für die Jungschar, für die Chorarbeit, für das geistliche Miteinander in Heidelberg und so weiter vergeblich. Keins ist vergeblich, kein Gebet. Doch auch heute holt der Gottesknecht die Leute noch dort ab, wo sie stehen. Nicht nur vor 150 Jahren, sondern heute auch noch. Ich denke an einen jungen Unternehmer, Ende 30. Als Jugendlicher spielte er nächtelang am Computer. Doch weil die Kiste dabei heiß lief, baute er im Keller seines Elternhauses eine Wasserkühlung für seinen PC. Und sie funktionierte so gut, dass er auf die Idee kam, sie übers Internet zu verkaufen. Mit nicht einmal 30 Jahren war er Millionär. Nun konnte er sich buchstäblich alle Wünsche, die ein junger Mann so hat, erfüllen. Über die Woche kam er mit Arbeit, Partys und auch Drogen. Doch am Sonntagmorgen saß er allein zu Hause und fühlte sich total schlecht. Sein Leben kam ihm trotz aller erfüllter Wünsche, und wir können uns ja auch fast alles erfüllen, leer und sinnlos vor. Die Wende kam, als er in seiner Hausbar zwischen den hochprozentigen Getränken eine Bibel fand, die ihm seine Schwägerin einmal geschenkt hatte. Wie sie dort all die Jahre überlebt hatte, war für ihn ein kleines Rätsel. Doch er begann darin zu lesen und der Pfeil, von dem wir vorher sprachen, der saß. Besonders traf ihn das Wort von Jesus, wer mich hat, der hat das Leben. Wer mich nicht hat, der hat das Leben nicht. Ganz offensichtlich hatte er das Leben nicht, sonst würde er sich nicht so leer und sinnlos fühlen. Voller Fragen und Zweifel ging er in einen Gottesdienst. Dort angekommen, wusste er sich in der Gegenwart Gottes und plötzlich war ihm klar, wie Gott ihn in seinem seitherigen Leben unverdient gesegnet und ihm zu den richtigen Entscheidungen verholfen hatte. Plötzlich begriff er sein Leben anders als ein großes Gratisgeschenk unseres Gottes. Sein Leben wurde auch anders. Und sein Unternehmen mit 45 Mitarbeitern führt er seither nach an der Bibel orientierten Grundsätzen. Einer davon ist, dass alle gleich behandelt werden, beim Azubi angefangen, und dass alle in ihrer persönlichen Entwicklung gefördert werden sollen. Heute ist er verheiratet und hat 2 kleine Kinder. Wenn Menschen so zu einem erfüllten Leben und zu einer ewigen Zukunft finden, das ist der Lohn für den Gottesknecht, von dem unser Abschnitt spricht. Und das ist seine größte Freude, wenn er so eine Beute mit in den Himmel nimmt. Und dieser Lohn und diese Beute wird nicht klein sein. Israel, seine erste Mission, wird dabei sein, das ihn zuletzt doch als seinen Messias erkennen wird und Unzählbare aus allen Völkern und Stämmen, wie es uns die Offenbarung erklärt, werden auch sein Lohn sein. Ich schließe. In dem Passionslied von Albert Knapp, eines wünsche ich mir vor allem anderen, dass früher, wie ich von den goldenen Konfirmanden weiß, von etlichen Jahrgängen bei der Konfirmation gesungen wurde, ist auch vom Lohn des Gottesknechts die Rede. Aber zugespitzt auf mich, auf meine Seele, sie soll ihm bei allem, was er für mich am Kreuz bis zu seinem letzten Atemzug getan hat, zu seinem Lohn nicht fehlen. Sie soll da dazugehören. Zu diesem Bund mit ihm, der hier beginnen kann und der in Ewigkeit nicht endet, sind wir alle durch unser Bibelwort und durch den Gottesknecht selbst aufs Nachdrücklichste und Freundlichste eingeladen, damit wir ihm zu seinem wunderbaren Lohn nicht fehlen. Amen.